Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Bettina Klein im Studio. Guten Abend. Ein Blick auf einige unserer Themen in den kommenden Minuten. Wie bleibt die Rente sicher angesichts einer alternden Bevölkerung? Dazu hat die Bundesregierung heute weitere Pläne vorgestellt. Die Taurus-Abhöraffäre ist auf menschliches Versagen eines Einzelnen zurückzuführen, auf einen Anwendungsfehler, so hat es Bundesverteidigungsminister Pistorius heute erklärt. Doch viele Fragen bleiben offen. Die EU-Kommission hat ihre Strategie zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie präsentiert und in Brandenburg hat es einen Anschlag gegeben, der die Produktion im dortigen Tesla-Werk lahmgelegt und für Stromausfälle in mehreren Ortschaften gesorgt hat. Auch dazu mehr. In der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es heute um Moscheen in Deutschland und wie diese sich finanzieren. Eine alternde Bevölkerung, immer mehr Rentenbezieher und immer weniger Beitragszahler. Das ist das lange bekannte und sich weiter zuspitzende Problem in Deutschland, an dem sich schon viele Bundesregierungen abgearbeitet haben. Die Ampelkoalition kommt nun erstmals mit einem Vorschlag, der ein aktienbasiertes Modell beinhaltet. Worum genau es geht, erläutert Jörg Münchenberg.
Mit dem heute vorgestellten sogenannten Rentenpaket 2 will die Bundesregierung das Vertrauen und die Verlässlichkeit in die gesetzliche Rentenversicherung auch mittelfristig stärken. Dazu soll das gesetzliche Rentenniveau von 48% eines Durchschnittslohnes bis zum Jahr 2039 und darüber hinaus garantiert werden. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD.
Zum einen sorgen wir mit der Haltlinie, Stichwort Rentenniveau, für Stabilität. Und zum Zweiten entlasten wir Beitragszahlerinnen und Beitragszahler mit dem Generationenkapital, damit Beiträge nicht zu stark steigen. Mit dem Rentenpaket 2 stellt diese Koalition Weichen weit über diese Legislaturperiode hinaus.
Zudem führt die Ampel mit dem sogenannten Generationenkapital eine tatsächliche Neuerung ein. Neben den Beiträgen und den Bundeszuschüssen soll damit eine dritte Säule für die gesetzliche Rentenversicherung aufgebaut werden. Dazu sollen jährlich zweistellige Milliardenbeträge in einen Kapitalstock fließen, ergänzt auch um Sonderzahlungen durch Privatisierungserlöse. Ein Vorhaben, für das sich vor allem die FDP stark gemacht hatte. Entsprechend zufrieden zeigte sich Finanzminister Christian Lindner.
Bis Mitte der 30er Jahre soll das Generationenkapital damit ein Gesamtvolumen von 200 Milliarden Euro erreichen. Und ab dann können erste Ausschüttungen erfolgen. Wir gehen jetzt von 10 Milliarden Euro im Jahr aus. Wir nutzen also einen Zeitraum von über einem Jahrzehnt, um über das Generationenkapital Rendite, Zins und Zinseszins anzuhäufen. Damit leisten wir einen Beitrag, um die Versicherten zu entlasten.
Doch der Großteil des Generationenkapitals soll über Schulden finanziert werden. Die müssen zwar nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden, weil das eigentliche Vermögen erhalten bleibt. Dennoch muss der Bund für die Kredite Zinsen bezahlen, was wiederum die Rendite schmälern könnte. Doch Lindner will diesen Einwand nicht gelten lassen.
Die Renditen, die an den internationalen Kapitalmärkten erzielt werden, liegen deutlich oberhalb dessen, was wir an Zins für unsere deutschen Staatsanleihen zahlen müssen. Deutschland hat eine Top-Bonität. Das machen wir uns zunutze bei der Anlage des Generationenkapitals.
Klar ist aber auch, das Generationenkapital soll erst mittelfristig für Entlastung sorgen. Zumal das Arbeitsministerium davon ausgeht, dass die Beiträge bis 2027 bei 18,6% stabil bleiben. Danach sollen sie auf 20% ab 2035, dann auf 22,3% ansteigen. Zusätzliche einschneidende Maßnahmen schloss unterdessen Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner wöchentlichen Videobotschaft aus.
Um es ganz klar zu sagen, für mich kommen Kürzungen bei der Rente nicht in Betracht. Deshalb stabilisieren wir das Rentenniveau langfristig, indem wir festschreiben, dass die Rente nicht unter ein bestimmtes Niveau absinken darf. Für mich ist das eine Frage des Anstands und Respekts.
Die Union bewertet das Rentenpaket wiederum kritisch. Das Vorhaben sei nicht geeignet, um die Rente zukunftssicher aufzustellen, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, hält die Koalitionspläne wiederum für unzureichend.
Von daher würde ich es begrüßen, wenn zum Beispiel, was ja im Koalitionsvertrag steht, endlich auch die Selbstständigen einbezogen werden in die Rentenversicherungspflicht. Das hat sich die Ampelregierung eigentlich vorgenommen und soll ja auch noch kommen. Und ich hoffe, es kommt. Aber es gibt eben auch andere Gruppen, Beamte, Abgeordnete, die noch nicht einbezogen sind. Auch die einzubeziehen wäre wichtig.
So Bentele heute im Deutschlandfunk. Bis zum Sommer, so hieß es, soll das Rentenpaket vom Bundestag beschlossen werden.
Jörg Münchenberg aus Berlin. Und dazu hören Sie auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Ein weiteres Thema hat das politische Berlin heute weiter beschäftigt, muss man sagen. Wie konnte es zu dem Abhörvorfall kommen, bei dem hochrangige Militärs mögliche Szenarien für eine eventuelle Taurus-Lieferung an die Ukraine diskutierten? Der Bundesverteidigungsminister sprach heute von einem Anwendungsfehler. Viele Fragen bleiben jedoch offen. Die Untersuchung ist längst nicht abgeschlossen. Nadine Lindner.
Es ist ein erster Zwischenstand in der Taurus-Abhöraffäre, den SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius am Vormittag in Berlin präsentierte.
Jetzt liegt ein Zwischenergebnis vor, das ich Ihnen gerne vorstellen würde. Erste Feststellung: Unsere Kommunikationssysteme sind nicht und wurden nicht kompromittiert.
Und weiter?
Zweiter Punkt: Der Grund, dass das Telefonat in den Reihen der Luftwaffe trotzdem mitgeschnitten werden konnte, geht auf einen individuellen Anwendungsfehler zurück.
Nicht alle hätten sich an das sichere Einwahlverfahren gehalten. Ein Teilnehmer habe sich aus Singapur eingewählt. Dort sei es zum Datenabfluss gekommen. In Singapur habe eine wichtige Militärveranstaltung stattgefunden. Ein gefundenes Fressen für russische Geheimdienste.
Von daher muss man davon ausgehen, dass der Zugriff auf diese WebEx-Konferenz ein Zufallstreffer im Rahmen einer breit angelegten, gestreuten Vorgehensweise war.
Am Freitag war über russische Propagandakanäle ein Mitschnitt eines Gesprächs von hochrangigen Bundeswehrangehörigen über das Taurus-Waffensystem veröffentlicht worden. Doch nicht alle Fragen sind nach diesen ersten Erkenntnissen ausgeräumt. Deshalb gehen die Untersuchungen weiter, so der Verteidigungsminister, der zwei konkrete Punkte nannte. Alle technischen Geräte, die Teil der WebEx-Schalte waren, werden forensisch untersucht. Zusätzlich werde juristisch geprüft, ob gegen Geheimhaltungsauflagen verstoßen wurde. Deshalb werde es auch disziplinarische Vorermittlungen gegen alle Beteiligten geben. Weitere Abhöraktionen können Pistorius derzeit nicht ausschließen.
Ich habe keine Kenntnis von einem weiteren Abhörfall. Das schließt aber nicht aus, dass es einen weiteren gibt.
Pistorius wies am Nachmittag während einer Reise nach Skandinavien darauf hin, dass es noch keine politische Entscheidung über den Einsatz von Taurus gebe. Bundeskanzler Olaf Scholz, ebenfalls von der SPD, äußerte sich am Rande eines Besuchs beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr in Calw nicht direkt zu den neuesten Erkenntnissen.
Ohne Sicherheit ist alles nichts. Das ist eine Aussage, die ich erst vor kurzem aus gutem Grund gesagt habe. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir für unsere Landesverteidigung mehr tun müssen.
Unterdessen geht die Diskussion um die richtige politische Aufarbeitung weiter. Die Unionsfraktion im Bundestag macht Druck und hat noch für diese Woche eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt. Alexander Dobrindt hatte auch einen Untersuchungsausschuss ins Spiel gebracht. Thorsten Frey im WDR.
Und wir weisen auf ein Aufklärungsinteresse hin.
Die Vorsitzende im Verteidigungsausschuss, die liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hatte für eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses erst Anfang der kommenden Woche plädiert. Ebenfalls zurückhaltend äußerte sich die grüne Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger beim Sender Welt TV. Erstmal müsse der Verteidigungsausschuss oder das parlamentarische Kontrollgremium tagen.
Das sind sicherlich die Gremien, wo wir uns auch weiter mit der parlamentarischen Sachaufklärung beschäftigen werden, denn wir nehmen das alles nicht auf die leichte Schulter.
Und weiter.
Ein Untersuchungsausschuss für so ein singuläres Ereignis wäre kein geeignetes Mittel.
Das Thema Taurus wird damit auch die kommende Sitzungswoche des Bundestags prägen.
Der Bericht von Nadine Lindner. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat heute gegen zwei russische Offiziere Haftbefehle erlassen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Dabei geht es um Angriffe gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine. Präsident Selenskyj hat die Entscheidung inzwischen schon begrüßt. Rebecca Barth aus Kiew.
Jeder Täter müsse wissen, dass er zur Rechenschaft gezogen werde, gab Selenskyj am Abend an. Und weiter, jeder russische Kommandeur, der Angriffe auf ukrainische Zivilisten und kritische Infrastruktur befehle, müsse wissen, dass ihm Gerechtigkeit widerfahren werde. Von einem historischen Schritt sprach auch der Generalstaatsanwalt der Ukraine, Andrei Kostin. Die beiden russischen Offiziere würden systematisch und bewusst militärische Mittel für das Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung einsetzen, kommentierte Michailo Podoljak, Berater im ukrainischen Präsidialamt, die Entscheidung. Das Gericht in Den Haag wirft den russischen Offizieren vor, verantwortlich für die massiven Angriffe auf ukrainische Heiz- und Kraftwerke gewesen zu sein. Im vergangenen Winter litten Millionen Menschen in der Ukraine unter stundenlangen Ausfällen von Heizung, Strom und Wasserversorgung. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehl erlassen gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte wegen des Vorwurfs der Verschleppung ukrainischer Kinder.
Informationen von Rebecca Barth aus Kiew. Eine weitere Nachricht dieses Tages hat in Schweden für Freude gesorgt. Das Land ist der NATO-Mitgliedschaft einen weiteren notwendigen formalen Schritt näher gerückt. Der ungarische Präsident hat nach der Zustimmung des Parlaments nun die Ratifizierungsurkunde unterzeichnet. Wolfgang Fichtel dazu aus Wien.
Es war seine erste Amtshandlung, gleich nach Amtsantritt. Damit sind alle Hürden in Ungarn abgeräumt, die einen NATO-Beitritt Schwedens bisher verhindert haben. 2 Jahre lang, nachdem Schweden den Antrag dazu gestellt hatte, das war kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Ungarn war das letzte NATO-Mitgliedsland, das sich noch verweigert hatte, trotz der Zusicherung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, nicht die Letzten sein zu wollen. Angeblich fehlte es an Vertrauen in die Schweden, das aber kurz vor der Parlamentsabstimmung wiederhergestellt war, so Orban, durch bilaterale Gespräche. Ein gleichzeitig abgeschlossener Rüstungsdeal über den Kauf von 4 schwedischen Kampfflugzeugen für Ungarns Luftwaffe habe damit nichts zu tun. Der Deal hat auch eine längere Vorlaufzeit als Schwedens Beitrittswunsch. Jetzt muss das in Ungarn auch vom Präsidenten unterschriebene Beitrittsprotokoll nur noch ins US-Außenministerium in Washington gebracht und dort hinterlegt werden. Dann ist der NATO-Beitritt Schwedens auch formell vollendet.
Berichtet Wolfgang Fichtel. Was die letzten 2 Jahre auch gezeigt haben und inzwischen sehr zum Unglück für die Ukraine: Europa ist nicht in der Lage, das Land ausreichend mit Munition oder auch mit bestimmten Waffenarten zu unterstützen, trotz aller Versprechen. Es hapert an Produktionskapazitäten in Europa, an der raschen Vergabe von Aufträgen, und ein weiteres Problem wurde offenkundig: Die europäische Rüstungsproduktion ist zersplittert. Dank der nationalen Zuständigkeit bei diesem Thema. Die EU-Kommission hat nun heute eine Strategie vorgestellt, wie sie Abhilfe schaffen möchte. Klaus Remme dazu aus Brüssel.
Für die EU-Kommission ist es eine grundsätzliche Weichenstellung. Gleich 3 Kommissare präsentierten deshalb den Plan für eine europäische Verteidigungsindustriestrategie. Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager wies darauf hin, dass die EU-Staaten seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bis Juni 2023 100 Milliarden Euro in Rüstungsgüter investiert haben. 80% davon seien außerhalb Europas beschafft worden, weit mehr als die Hälfte aus den USA.
This is no longer sustainable if it ever was.
Das ist so nicht weiter tragbar, wenn es das jemals war, urteilte Vestager und gab das Motto für die Zukunft aus.
Since we want to invest more, we should invest better. Which largely means investing together and investing European.
Wir wollen mehr für die Verteidigung ausgeben, wir müssen besser investieren, und das heißt vor allem zusammen und europäisch. Als EU-Außenbeauftragter mahnte Josep Borrell zu größerer Dringlichkeit. Frieden sei leider nicht länger selbstverständlich, der Krieg ist an unseren Grenzen, so Borrell wörtlich.
Peace is no more given. The war is at our borders.
Geht es nach den Plänen der Kommission, dann einigen sich die 27 EU-Staaten zukünftig auf eine gemeinsame Beschaffung. Ehrgeizige Ziele werden gesteckt. Bis 2030 sollen 50% der Verteidigungsinvestitionen innerhalb von Europa stattfinden. Mindestens 40% sollen bis dahin in Gemeinschaftsprojekte fließen. Aus dem aktuellen Haushalt will die Kommission 1,5 Milliarden Euro bereitstellen, um den Aufbau der gemeinsamen Beschaffung zu begünstigen. Hier geht es nicht darum, dass die Kommission selbst als Käufer auftritt, wurde mehrfach betont. Jeder weiß, dass nationale Belange gerade im Bereich Sicherheit und Verteidigung eine entscheidende Rolle spielen. Industriekommissar Thierry Breton versuchte deshalb heute in Brüssel von vornherein klarzustellen:
Il ne s'agit en aucun cas de définir ici ou de reprendre ici les prérogatives des États membres en matière de défense.
Es geht hier nicht darum, den Mitgliedstaaten ihre Vorrechte in Sachen Verteidigung zu nehmen, so Breton. Alleiniges Ziel der Kommission sei eine größere Effizienz der gemeinsamen Verteidigung. Woher die Mittel für größere Anstrengungen in den nächsten Jahren kommen sollen, ist zwischen den Mitgliedsländern umstritten. Gemeinschaftlich Schulden aufzunehmen, wie während der Pandemie, kommt für Länder wie Deutschland und die Niederlande nicht in Frage. Das Mandat der Europäischen Investitionsbank entsprechend auszuweiten, das wird ebenfalls kontrovers diskutiert. Josep Borrell brachte heute die eingefrorenen Milliarden der russischen Zentralbank ins Spiel.
If we agree that these assets could be used in order to support Ukraine reconstruction, it could also be used to avoid Ukraine destruction.
Wenn wir uns darüber einig sind, dass diese Mittel für den Wiederaufbau verwendet werden dürfen, sollten wir sie auch für die Vermeidung von Zerstörung verwenden können, so Borrell. Die Kommission plant, die Ukraine eng in ihre Pläne zum Aufbau der Verteidigungsindustrie einzubinden. Doch auch über den Einsatz von Milliarden der russischen Zentralbank gibt es unter den Europäern noch keinen Konsens.
Klaus Remme aus Brüssel. Frankreich unterstützt indessen eine tschechische Initiative, Artilleriegranaten für die Ukraine in Staaten außerhalb der EU zu beschaffen. Das erklärte Präsident Macron heute bei einem Besuch in Prag. Marianne Allweis.
Russland dürfe den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen. Die Ukraine müsse so lange wie nötig unterstützt werden, sind sich Emmanuel Macron und Petr Pavel einig. Ich bin dafür, nach neuen Wegen zu suchen, einschließlich einer fortgesetzten Diskussion über eine mögliche Präsenz in der Ukraine. Und zwar auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Formen, so der ehemalige NATO-General Pavel. Wenn es in unserem Interesse liegt, dass Russland in der Ukraine scheitert, können wir nicht bei der bisherigen Unterstützung bleiben. Kampftruppen in der Ukraine schließt allerdings auch der tschechische Präsident weiterhin aus. Macron hatte vergangene Woche über einen möglichen Einsatz von Soldaten gesprochen. Für den französischen Präsidenten Teil eines strategischen Sprunges und ein Zeichen der Stärke, trotz allgemeiner Kritik. Die neuen Formen der Unterstützung aus Tschechien hatte Frankreich dagegen zunächst abgelehnt. Die tschechische Munitionsinitiative ist eine wichtige Ergänzung, an der wir uns beteiligen werden, sagt Macron nun in Prag. Wir haben unsere Produktion in Europa beschleunigt und vergrößert, aber der Bedarf der Ukraine ist so groß, dass wir jetzt über das hinausschauen müssen, was wir herstellen können und was wir auf Lager hatten. Wir müssen uns an außereuropäische Drittländer wenden, um den kurzfristigen Bedarf der Ukraine an Munition zu decken. Das Projekt könne bilateral oder auch über die Europäische Friedensfazilität finanziert werden. Letzteres wollte Frankreich bisher verhindern. Der tschechische Präsident hatte auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt, man habe rund 800.000 Schuss Artilleriemunition im Ausland identifiziert. Medienberichten zufolge könnten sie aus Südkorea, Südafrika oder der Türkei stammen. Dazu will sich die tschechische Regierung nicht äußern. Laut dem Ukraine-Beauftragten Tomáš Kopečný haben inzwischen rund 15 Länder zugesagt. Wir arbeiten schon seit den ersten Tagen der russischen Invasion auf diese Weise mit Ländern außerhalb der EU zusammen. Seit anderthalb Jahren nutzen wir dieses konkrete System, bei dem beispielsweise die niederländische Regierung und seit letztem Jahr auch die dänische Regierung für die Lieferung von Waren aus Drittländern in die Ukraine bezahlen. Tschechien ist als einer der größten Waffenproduzenten in Europa bestens vernetzt. Bei Artilleriemunition ist das Land einer der drei größten Hersteller.
Marianne Allweis aus Prag. Und damit noch einmal ins Inland. Ein Anschlag hat heute die Stromversorgung in einer Region im Land Brandenburg lahmgelegt. Betroffen war insbesondere das Werk des US-Autoherstellers Tesla. Das gesamte Werk wurde evakuiert, die Produktion ist unterbrochen. Inzwischen ist auch ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Tim Korge berichtet.
Den E-Autobauer aus den USA hat es voll erwischt. Geschäftsführer André Thierich sagt am Nachmittag, die Produktion ruht, über 1000 Autos pro Tag können nicht vom Band laufen und laut Stromversorger könne es bis zur nächsten Woche dauern, bis die Bänder wieder starten können.
Für uns ist das hier wirklich ein Anschlag auf diese Industrieansiedlung hier in Brandenburg. Wir haben über 12.000 Mitarbeiter, die wir jetzt momentan nicht weiter beschäftigen können. Das bedeutet für uns einen wirtschaftlichen Schaden im hohen neunstelligen Bereich.
Was war passiert? Um 4:15 in der Früh geht bei der Polizei der Hinweis ein, ein Strommast brennt auf einem Acker zwischen Gosen-Neu-Zittau und Steinfurt im Landkreis Oder-Spree südöstlich von Berlin. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, aber das Feuer hat die Leitung unterbrochen. Deshalb kommt es zu regionalen Stromausfällen. Auch beim Brandenburger Autobauer Tesla in Grünheide gingen die Lichter aus. Die Produktionsgebäude mussten evakuiert werden. Die Polizei Brandenburg ging schnell von einem Brandanschlag aus. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach von einer Form von Terrorismus und einem nicht hinnehmbaren Akt von Gewalt.
Und deswegen ist es hier so, dass wir nicht nur auf der Seite der Unternehmen stehen, die auf der Basis von rechtsförmlich erteilten Genehmigungen arbeiten, sondern dass wir auch gut beraten sind, auch hier mit aller Härte des Rechtsstaates gegen diejenigen vorzugehen, die diese Anschläge gegen kritische Infrastruktur verüben.
Das Unternehmen fordert, Bund und Land müssen sich jetzt Gedanken machen, wie das Werk und auch die kritische Infrastruktur besser geschützt werden können. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen kündigte dazu schon Konsequenzen an.
Es ist natürlich so, dass kritische Punkte und kritische Verteilpunkte der Infrastrukturen jetzt natürlich auch stärker bewacht werden. Da sind allerdings auch die Ordnungsämter aufgerufen, aber auch zum Beispiel die Sicherungsunternehmen, die große Werke schützen.
Die mutmaßlichen Täter meldeten sich dann selbst. Ein Bekennerschreiben der sogenannten Vulkangruppe tauchte am Nachmittag auf. Die Gruppe wird als linksextremistisch eingestuft. Demnach richtete sich der Anschlag gezielt gegen das Tesla-Werk. Im Schreiben nennt die Gruppe die komplette Zerstörung der Gigafactory als ihr Ziel. Die Echtheit des Schreibens wird zwar noch geprüft, aber die Vulkangruppe ist der Polizei bereits durch Anschläge auf S-Bahn-Trassen bekannt.
Tim Korge berichtet. Und damit zu unserem nächsten Thema. Schon kurz nach dem 7. Oktober und dem brutalen Angriff der Hamas gegen israelische Zivilisten tauchten die ersten Berichte über unvorstellbare Grausamkeiten auf, die die Hamas verübt hat, auch und gerade gegen Frauen. Die Schilderungen waren so grauenvoll, dass viele sie nicht an sich heranlassen konnten oder wollten. Inzwischen sind sie niedergelegt im Bericht der UN-Sonderbeauftragten Pramila Patten. Aus New York dazu Antje Passenheim.
Die UN-Sonderbeauftragte muss sich spürbar um Sachlichkeit bemühen, als sie in New York mit ihrem Bericht vor die Presse tritt.
We saw a catalog of the most extreme and inhumane forms of torture and other horrors.
Wir haben eine Liste der extremsten und unmenschlichsten Formen von Folter und anderem Horror gesehen. Pramila Patten erklärt, es gebe berechtigten Grund zu der Annahme, dass es Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen gegeben habe. Und zwar an mindestens 3 Orten. Darunter sei das Gelände eines Musikfestivals, das am 7. Oktober von den Hamas-Terroristen überfallen wurde. Bei den meisten dieser Vorfälle wurden die Opfer erst vergewaltigt und dann getötet. Und mindestens 2 Vorfälle standen im Zusammenhang mit der Vergewaltigung von Frauenleichen. Bei ihrem mehrwöchigen Aufenthalt in Israel stützte sich Pattons Team auf Befragungen freigelassener Geiseln, Helfer, Zeugen, Behörden sowie Foto- und Filmmaterial. Das Team sprach dabei mit keinem überlebenden Opfer. Die Frauen seien einerseits traumatisiert, andererseits hätten viele Opfer kein Vertrauen in internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, so der Bericht. Er beschreibt auch Aussagen über ein bestimmtes Muster an gewaltsamen Tötungen. An mehreren Orten wurden ermordete Frauen aufgefunden, die teilweise oder ganz nackt waren, gefesselt und erschossen. Diese Beispiele deuten auf sexuelle Gewalt, sexualisierte Folter, unmenschliche und erniedrigende Behandlung eingeschlossen. Es gebe klare und überzeugende Informationen darüber, dass auch israelische Geiseln sexuelle Gewalt über sich ergehen lassen mussten. Und es gebe gute Gründe anzunehmen, dass diese Gewalt gegen die Gefangenen fortgesetzt werde.
And we also have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those still held in captivity.
Diese Erkenntnisse rechtfertigen aus Pattons Sicht keine weitere Gewalt, sondern unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer Waffenruhe. Eine Fortsetzung der Kampfhandlungen schütze die israelischen Geiseln nicht vor weiterer sexualisierter Gewalt, so die Sonderbeauftragte.
For the sake of the hostages, a ceasefire should be a priority.
Eine Waffenruhe sollte gerade zum Wohl der Geiseln Priorität haben. Einige Vorwürfe von Gewalttaten weist der UN-Bericht dagegen als unbegründet zurück. Etwa den viel verbreiteten Vorwurf, dass einer schwangeren Frau ihr Fötus im Bauch getötet worden wäre. Das Papier betont ebenfalls, es gebe auch Hinweise zu sexualisierter Gewalt gegen Palästinenserinnen und Palästinenser in israelischer Gefangenschaft.
Aus New York, Antje Passenheim. Als Reaktion auf die Angriffe der Hamas geht Israel seit Monaten gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Die Lage für die Zivilbevölkerung dort bleibt weiter katastrophal, berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Die Videos von Hazem Srour aus dem Gazastreifen auf Instagram werden von Zehntausenden gesehen. Manche haben in all dem Elend fast etwas Tragikomisches. Zum Beispiel, wenn der junge Mann den Inhalt eines US-Hilfspakets auspackt. Chili mit Bohnen, Hühnernudeln und Spaghetti mit Rindfleisch steht auf den Plastikpackungen.
Hanna Chili with Beans, Chicken Noodles, Spaghetti with Beef.
Neben allerlei kleinen Päckchen und viel Plastik liegt auch eine Packung Süßigkeiten. Wer so ein Päckchen bekommt, hat Glück gehabt. 38.000 Mahlzeiten haben die USA in den letzten Tagen aus der Luft abgeworfen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind weit mehr als 500.000 Menschen in Gaza vom Hungertod bedroht. Das Leid der Menschen in Gaza konnte man heute Morgen sogar im Radio der israelischen Armee hören. Da liefen zur besten Sendezeit Stimmen aus dem Gazastreifen, wie von diesem Mann aus dem Norden. Im Norden des Gazastreifens essen die Menschen Blätter von Bäumen und auch Tierfutter. Dort gibt es kein Essen, die Hilfslieferungen kommen dort nicht hin. Ein anderer Mann berichtete, was passiert, wenn die Hilfsgüter abgeworfen werden. Wenn die Hilfe zum Beispiel auf dem Dach eines Hauses landet, wird sie gleich von den Bewohnern genommen. Und wenn sie auf einem freien Platz landet, dann stürmt eine Menge darauf los, obwohl es nur wenig ist. Nach palästinensischen Angaben sind schon die ersten Kinder an Unterernährung gestorben. Die Angaben lassen sich allerdings nicht überprüfen. Am vergangenen Donnerstag waren mehr als 100 Menschen beim Versuch, Hilfsgüter in den Norden des Gazastreifens zu liefern, ums Leben gekommen. Dabei war es offenbar zu einer Massenpanik gekommen. Israelische Soldaten hatten das Feuer eröffnet, LKW hatten Menschen überrollt. Und Kamala Harris, die US-Vizepräsidentin, wählte harte Worte gegenüber Israel.
People in Gaza are starving. The conditions are inhumane.
Die Menschen in Gaza hungern, die Bedingungen sind inhuman und wir sind verpflichtet zu handeln. Und Israels Regierung muss mehr tun, damit die Hilfslieferungen deutlich mehr werden, keine Ausreden. Sie müssen neue Grenzübergänge öffnen und unnötige Beschränkungen aufheben. Sie müssen sicherstellen, dass humanitäre Helfer, Orte oder die Konvois nicht beschossen werden. Und sie müssen daran arbeiten, grundlegende Ordnung in Gaza zu schaffen, damit mehr Nahrung, Wasser und Treibstoff die erreicht, die sie brauchen. 500 Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern werden nach Angaben der Vereinten Nationen jeden Tag im Gazastreifen gebraucht. In den letzten Tagen kamen etwas über 100, im Februar im Schnitt rund 83. Auch deshalb sollen jetzt mehr Hilfsgüter aus der Luft kommen, sagt Daniel Hagari, Israels Armeesprecher.
We coordinated an airdrop of humanitarian aid into Gaza.
Wir haben humanitäre Hilfe in den Gazastreifen koordiniert, durchgeführt durch das US-Zentralkommando und die jordanische Luftwaffe. Das ist bedeutend. Wir unterstützen alle Bemühungen, um den leidenden Zivilisten in Gaza zu helfen. Wir haben insgesamt 21 Luftabwürfe in Nord-Gaza mit Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und den USA koordiniert.
Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Heute ist der berühmte erste Dienstag im März in Jahren der US-Präsidentschaftswahl bekannt als Super Tuesday, an dem in vielen Bundesstaaten über die jeweiligen Kandidaten von Demokraten und Republikanern abgestimmt wird und oft eine Art Vorentscheidung fällt. In diesem Jahr ist es etwas anders, denn erwartet wird im Wesentlichen, dass sich der bisherige Trend bestätigt, Biden gegen Trump. Aus Washington, Isabel Kahrs.
Rund ein Drittel aller Amerikanerinnen und Amerikaner wohnt in einem der Bundesstaaten, in denen am Super Tuesday gewählt wird. An keinem anderen Tag geben die Menschen in so vielen Staaten ihre Stimme ab. Das heißt auch, dass es heute um die größte Zahl von Delegierten geht, die bei den Parteitagen im Sommer dann offiziell entscheiden, wer Kandidat oder Kandidatin werden soll. Wirklich spannend ist die Entscheidung diesmal jedoch nicht. Bei den Demokraten gilt der Vorwahlsieg von Präsident Joe Biden als sicher. Bei den Republikanern liegt Ex-Präsident Donald Trump mit weitem Vorsprung in Führung. Formell sind die Vorwahlen aber auch nach dem Super Tuesday noch nicht entschieden. Die absolute Mehrheit der Delegierten Stimmen kann Trump frühestens in einer und Biden in zwei Wochen erreichen. Die Abstimmung heute ist deshalb vor allem ein Stimmungsbild, auch darüber, wie hoch die Wahlbeteiligung ausfällt. Der Großteil der Wahllokale hat seit 7 Uhr morgens Ortszeit geöffnet. Erste Ergebnisse wird es voraussichtlich schon kurz nach der Schließung am Abend geben, in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit.
Isabel Karas aus Washington zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon war Bettina Klein. Danke für Ihr Interesse.